Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Caro und es geht um Kryptonitmänner und das fehlende Gefühl für die eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Caro. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, vor allem, weil wir Genesungswünsche an Lennart rausschicken müssen, der mit Schüttelfrost und Fieber zu Hause liegt. Liebe Grüße, Lennart. Gute Besserung. Genau. Der liebe Julian ist heute eingesprungen und hat fantastisch improvisiert. Falls ihr euch wundert, dass es ein bisschen anderer Sound ist, der Raum ist größer, in dem wir heute sind. Aber was ist mit den Problemen? Sind die größer, kleiner? Worüber sprechen wir heute?
Erstmal danke, liebe Paula, dass ich da sein darf. Ich bin Caro und bin 26 und war eine Zeit lang in Berlin, bin jetzt gerade aus dem Auslandssemester aus Südafrika wiedergekommen und gerade wieder frisch in Deutschland und habe mir in der Zwischenzeit ein paar Gedanken über mich und mein Leben und die kleinen und größeren Problemchen gemacht. Und ich höre deinen Podcast seit, ich würde sagen, letztem Jahr im Sommer, wurde mir von einer Freundin empfohlen, die gesagt hat, hör da bitte mal unbedingt rein, das klingt alles nach den Problemen, die du auch hast. dann wurde mir auch über die Monate mehrfach gesagt, vielleicht musst du da mal hin, weil die Leute haben ähnliche Probleme wie du. Und zwar höre ich immer deine ganzen Tipps und höre immer bei allen zu, kenne fast alle Folgen und denk mir oder versuche das Ganze auf mich irgendwie so ein bisschen anzuwenden, aber krieg's immer nicht ganz hin, das dann in der Praxis auch umzusetzen, was ich in der Theorie weiß.
Okay, wir haben ja in diesem Podcast eine Vielzahl von Problemen. Welche sind es genau?
Männer.
Ja.
Die falschen Männer.
Okay.
Das mein Muster, immer die falschen Männer anzuziehen, auszuwählen, mich zu lange mit ihnen abzugeben, obwohl sie mir nicht gut tun, alle um mir herum sagen, dass sie nicht nett zu mir sind, mir nicht mal das Minimum an irgendwie Aufmerksamkeit, Priorität und so weiter geben, das ich eigentlich verdiene. Und ich würde sagen, dass ich lange damit ein Problem hatte, das überhaupt anzuerkennen, dass ich verdient habe, dass man eben gut mit mir irgendwie umgeht. Mhm. Und das weiß ich aber mittlerweile eigentlich alles und versuche mir das wirklich immer wie ein Mantra einzubläuen, aber ich kriege es trotzdem oft eben dann nicht hin.
Sag mir doch mal ein Beispiel für so eine Beziehung oder erzähl mir von dem, wo es dir am meisten aufgefallen ist?
Ich war nach dem Abi das erste Mal in Südafrika und habe mich da Hals über Kopf in meinen Gastbruder verliebt, der Gastfamilie. Ah. Und das hat sich jetzt über die letzten 8 Jahre mehr oder weniger hingezogen.
Was?
Ja.
Du warst 18 und er war?
Er war 22.
Okay, und war er auch zurückverliebt?
Ja, zunächst.
Wussten die Eltern davon?
Nein, das war alles geheim. Okay. Das hat es natürlich alles spannender gemacht. Ich war in einer sehr ungesunden ersten Beziehung davor, über 3 Jahre. Mhm. Seit ich 15 war, war ich mit meinem Freund zusammen. Und das war, ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht der Ursprung vielen Übels. Denn mein erster Freund war erstens stark drogenabhängig und hat mich, also ich bin Gott sei Dank, ich bin sehr stolz rückblickend auf mich, dass ich nie mich da irgendwie habe mit reinziehen lassen. Aber ich habe einfach meine gesamte Jugend damit verbracht, ihn irgendwie zu versuchen zu retten.
Was für Drogen hat er genommen?
Es fing mit Gras ganz klassisch an, aber es ist dann wirklich, ich kann es dir tatsächlich nicht richtig sagen, weil es wurde auch im Darknet bestellt und in DVD-Höhlen zu ihm nach Hause geschickt und es waren irgendwelche Sachen mit chemischen Begriffen, die ich noch nie gehört habe.
Okay, aber bunte Palette.
Bunte Palette, ja. Und zusätzlich war er stark depressiv, aber hat eben und das meine ich mit ungesund, mir dann immer gesagt, wenn ich keine Zeit für ihn habe, dann geht es ihm so schlecht, dass er mehr Drogen nehmen muss. Deswegen müsste ich all meine ganze Zeit in ihn investieren und habe eigentlich nicht mehr wirklich viel mit meinen Freundinnen machen dürfen oder dann dadurch auch wollen, weil ich eben so auch verliebt in ihn war. Mhm. Und deswegen war Südafrika so mein... Das erste Mal, dass ich dann sowas für mich gemacht habe, meine Eltern haben sich kurz davor getrennt, während ich Abi gemacht habe. Und dann bin ich das erste Mal in die große, weite Welt und war einfach nur für mich. Und dann habe ich geschafft, mit der Distanz zu ihm dann eben Schluss zu machen. Und dann war ganz praktisch, dass eben mein Gastbruder...
ganz süß war.
Ganz süß war, direkt da war, mich auch, glaube ich, damals ganz süß fand. Mhm. Aber es dann eben schnell in so eine Richtung gekippt, dass... eher unglücklich damit war, dass wir es eben nicht öffentlich machen konnten, weil meine Gastmutter ein sehr spezieller Charakter ist und schon mehrfach gesagt hatte, sie hat schon Freiwillige rausgeschmissen, die ihr too all over him waren.
Da und ich hatte, aber sehr niedlich gewesen sein.
Ja, ja. Ich hatte aber sehr große Angst, meinen Eltern sagen zu müssen, Entschuldigung, ich wurde rausgeschmissen, ich hatte was mit dem Gastbruder. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, das geht nicht. Und dann hatte er irgendwann eine Freundin, weil er zu dem Zeitpunkt sehr gerne eine Freundin haben wollte. Ich hatte den schlimmsten Liebeskummer, glaube ich, meines Lebens.
Und vor allem, hast du das dann live?
Ja, die war dann immer auch bei uns zu Hause. Mhm. Das war wirklich, das tat wirklich sehr, sehr weh, aber... Und das ist eben, wo quasi mein Muster auch startet. Es hat trotzdem nicht aufgehört, mhm. wenn er dann entschieden hat, jetzt gerade möchte er mir dann Aufmerksamkeit schenken. Dann habe ich die natürlich, weil ich auch so verliebt in ihn war, sofort genommen. Und das hat sich, ich habe durch diese Zeit dann halt ein paar Freunde in Südafrika gehabt, die ich dann nochmal besucht habe. Dann war es wieder das Gleiche. Er hatte eine neue Freundin, aber wir haben uns trotzdem immer wieder gesehen. Und so ist halt über die letzten Jahre irgendwie weitergegangen, dass wir ab und an im 3-4 Mal im Jahr irgendwie Kontakt haben und schreiben. Und ich war letzten April mit meiner besten Freundin, die auch Paula heißt, in Südafrika. Und da habe ich ihn wieder gesehen und war instant wieder die 18-jährige Caro, die ihn ganz toll findet. Er war genau wieder in der gleichen Rolle. Und wir haben einfach, und ich glaube, das ist das Problem, wir haben beide noch nie so eine körperliche Anziehung zu jemand anderem gespürt, obwohl wir beide wissen, dass wir uns gar nicht gut finden. Er ist wirklich nichts, nichts, rein gar nichts in einem Mann oder in einem Partner, was ich suche. Ich finde eigentlich alles scheiße an ihm.
Okay. Habt ihr denn, wart ihr körperlich miteinander oder
ja.
Das schon?
Ja.
Und wie war das?
Also am Anfang schön, aber rückblickend würde ich sagen, dass es schon sehr, sehr da, also er hat eigentlich das einfach nur sich geholt, was er wollte. Es gab wenig Zärtlichkeit und liebevolle liebevolle Nähe, sondern es war eher so nach dem Motto,
leg dich hin.
Ja. Leg dich hin und dann gehe ich wieder zurück zu meiner Freundin.
So okay, ungefähr. Also nichts Erstrebenswertes.
Nee. Aber genau das lasse ich leider eben immer wieder auch von anderen Typen mit mir machen. Mhm. Und das nervt mich selber so sehr und deswegen bin ich heute hier.
Ja, okay. Vor allen Dingen möchtest du ja auch was anderes und hast auch was anderes verdient, ne, als du dir... da zugestehst. Mal kurz zu diesem Kryptonit-Mann. Jede von uns hatte mal einen oder hatte eine. Die sind wirklich die Pest, weil die einem den ganzen Lebensrhythmus irgendwie versauen. Ja. Ich hatte auch einen und habe zum Glück, ich habe das dann konsumiert, wie man sagt, und war 2 Wochen mit dem zusammen und habe dann gemerkt, okay, es ist alles Projektion. Alles Projektion. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt nur mal so praktisch gedacht, wenn der nach Berlin oder irgendwo anders hinkäme und mal mit dir wohnen würde, das heißt, er ist entzaubert durch diese schöne Umgebung, dieses Exotische und so weiter, und du ihn dann mit klarem Blick mit klarem Blick sein natürliches Verhalten beobachten könntest, dann wäre das sofort vorbei.
Und das ist eben das, wo ich so enttäuscht bin, immer von mir selber, weil ich weiß das alles und ich finde, ich sehe den, also ich weiß, dass ich lange viel auf ihn rauf projiziert habe. Ich glaube, das mache, dazu tendiere ich schnell, das bei Männern zu machen, weil ich immer
weil
das
du Beste hoffe. Hast.
Ja, genau. Ja. Aber ich weiß das mittlerweile viel besser und wir haben uns jetzt also ich bin leider mit ein paar Freunden von ihm befreundet. Mhm. Dadurch haben wir uns auch über die ganzen letzten 8 Monate immer mal wieder gesehen, auf Geburtstagen und Co. Und einmal hatten wir auch was, relativ am Anfang meines Auslandssemesters. Und es war so scheiße auf allen Ebenen. Und danach habe ich gedacht, jetzt bin ich frei. Jetzt musste noch einmal passieren, damit diese Projektion endlich weg ist, weil es nicht mehr, es ist auch, das Kartenhaus ist auch dann in sich zusammengefallen. Aber immer wenn ich ihn dann sehe, dann weiß ich das alles. Auf einer rationalen Ebene weiß ich, dass das alles Quatsch ist und das selbst, dann versuche ich mir zu sagen, nein, und selbst als du das dann mal wieder irgendwie, weiß ich nicht, als ihr euch doch wieder hattet, war es schlecht. Du willst das gar nicht. Aber wenn der um mich herum ist, dann ist alles so, ja, elektrisiert eben.
Ja, aber weil es so aufgeladen ist, ja. Ne? Die ganze Geschichte ist emotional wahnsinnig aufgeladen und da muss man tatsächlich sowas wie eine Teufelsaustreibung machen. Das hilft nichts. Weil Ratio ja da nicht so viel hilft. Ne? Natürlich kann man sich das alles erklären, du musst es auch spüren, dass es wirklich nicht das ist, was du möchtest und was zu dir gehört.
Was immerhin daran gut ist, ist, dass es nur in dem Umfeld eigentlich so intensiv ist. Also wenn ich in Deutschland bin, spielt er für mich eigentlich keine Rolle. Mhm. Aber er ist halt auch nur ein Beispiel dafür.
Ja, genau. Ja. Aber er ist natürlich das perfekte Beispiel für das, was du wirklich brauchst. Ne? Und was du dir nicht zugestehst. So. Und es gerät ja nicht jeder in solche Systeme rein, ne? Sondern nur Leute, die die Tür dafür aufmachen. Ja. So. Also liegt dieses Rätselslösung logischerweise darin, rauszufinden, warum du die Tür aufmachst für sowas.
Ja. Und immer wieder aufmache und für diverse verschiedene Typen immer wieder so aufmache. Ja.
Hast du eine Idee, woher das kommt?
Also
auch der Erste ist ja durch eine Tür gegangen. Mhm. Warum ist der reingekommen?
Ich war zum Beispiel, meinen ersten Freund war ich schon verliebt, seitdem ich 13 war und habe 2 Jahre alles dafür gegeben, dass der irgendwie weiter wird und dass ich den irgendwie bekomme. Und dann habe ich ihn auch irgendwann bekommen, zwischendurch, wie das dann mit 15 so ist. Zwischendurch war er dann mal ein halbes Jahr mit meiner besten Freundin zusammen. Mhm. Aber danach waren wir dann wieder zusammen und dann noch 3 Jahre. Und ich habe also schon, seit ich mich irgendwie auch nur für Männer interessiere, immer mir irgendwas gesucht, was eigentlich relativ unerreichbar ist und dann halt alles dafür zu tun, dass es irgendwie funktioniert. Und es geht eben immer, und seitdem eigentlich geht es halt immer um diese, um Aufmerksamkeit bekommen, um die irgendwie die Zuneigung zu bekommen, um irgendwie, Aufmerksamkeit von Typen zu bekommen.
Wie gut würdest du dein Selbstwertgefühl einschätzen?
Mittelgut, aber ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall im letzten Jahr da schon viel, viel besser mit mir geworden bin, weil ich mich seitdem auch eben viel mehr damit beschäftige, weil ich mir eben immer versuche, das selber auch zu sagen und irgendwie mir da mehr gut zuzusprechen, weil ich, glaube ich, sehr lange nicht gut über mich gedacht habe oder zu mir war. Und da bin ich auf jeden Fall besser geworden, aber halt auf jeden Fall noch nicht offensichtlich, noch nicht da, sonst würde ich nicht wahrscheinlich immer wieder in die gleiche Situation geraten.
Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man wieder und wieder in Situationen gerät, sich bringt, wie auch immer, in denen man schlecht behandelt wird, dann wird gespiegelt, was man über sich selber so ein bisschen denkt. Ne?
Ja.
Und Menschen, die sagen, ich bin gut, wie ich bin, ich habe gute Behandlung verdient und so weiter, dem passiert es gar nicht, weil die Leute sofort aussortieren. Also ja. meistens ja. ganz instinktiv. Ne? Die müssen ja. gar nicht drüber nachdenken. Es verhält sich jemand in einer bestimmten Weise und dann ist der sofort raus. Ja. So. Das ist aber ja nicht schlimm. Ne? Es geht ganz, ganz vielen so. Ich war früher auch, ich habe teilweise mir Typen angelacht, da würde ich heute den Kopf schütteln, ja, dass die überhaupt Hallo sagen durften zu mir. Oder ich zurück Hallo gesagt habe. Aber man muss sich da eben so ein bisschen rauswursteln. Also ich wusste genau, weiß genau, woher mein schwaches Selbstwertgefühl kommt. Ich hatte, ja, wurde nicht sehr beachtet in meinem Elternhaus oder Mutterhaus. Und also meine Bedürfnisse waren praktisch unsichtbar. So. Und mit diesem Glauben bin ich auch aufgewachsen, ne? Dass das, was ich fühle, keinen Wert hat, weil so muss es sein, sonst wäre ich nicht so behandelt worden, ne? Von der Person, die sich um mich kümmern soll, ja eigentlich. Und das hat aber echt, ja, also bis Mitte 30 hat das gedauert, bis ich überhaupt angefangen habe, das zu verstehen. Darum ist gut, dass es das darum sind Kryptoniten-Männer immer ganz wertvoll, weil wenn man es richtig macht, kann man an denen immer relativ schnell auflösen, was so das Thema ist, ja.
Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich, das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50 plus 2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Und was würdest du sagen, wo gab es in deiner Kindheit oder Jugend vielleicht Situationen, wo deine wahren Bedürfnisse nicht so geachtet wurden? Also das muss ja nicht immer aus bösem Willen geschehen. Ja, häufig sind Eltern beschäftigt mit sich selber oder es gibt da eine sehr ungesunde Diskussions- und Streitkultur zum Beispiel, dass immer so getan wird, als ob, dass halt beim Kind so eine Unsicherheit entsteht, was überhaupt echte Wahrnehmung ist und was nicht und so weiter. Und wenn du sagst, deine Eltern haben sich dann, als du 17 warst oder so, scheiden lassen, wird ja vorher schon was im Argen gewesen sein. Also wie haben die miteinander gesprochen?
Ich weiß, dass es also dass es oft irgendwie also aus der Kindheit oder Familie, Jugend und so weiter irgendwie rührt, aber ich versuche das, ich habe das wirklich schon mehrfach versucht, wirklich tief zu durchdenken, aber gerade was so die Beziehung zu meinen Eltern und sowas angeht und auch die Beziehung zwischen denen, sehe ich eigentlich wirklich nichts, was so, wo ich sagen würde, da könnte das vielleicht herkommen oder da habe ich mich zum Beispiel eben nicht beachtet gefühlt oder meine Bedürfnisse. Also ich würde schon sagen, dass ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu beiden meiner Eltern. Es wurde nicht viel gestritten bei uns, würde ich sagen. Eher zwischen mir und meinem Bruder oder zwischen mir und meiner Mutter, aber halt so normale Streitigkeiten. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass meine Unsicherheiten und auch deswegen das Gefühl von, ich habe keine Liebe oder Aufmerksamkeit von Männern eben verdient, daher kommt, dass ich, seit ich denken kann, mich viel zu dick finde.
Hä?
Ja, also ich war nie sehr dick, aber ich war immer dicker als Freundinnen von mir.
Also, ihr seht sie ja jetzt nicht, ne? Aber sie ist vollkommen, Julian schüttelt auch den Kopf, völlig normalgewichtig. Da ist nicht irgendein Fitzelchen, wo man sagen würde, ich weiß, mir fällt überhaupt kein Vergleich ein. Du bist völlig normalgewichtig. Vollkommen. Aber gut, innere Wahrnehmung, äußere ist ja immer noch was anderes. Okay.
Ja, und dadurch ist es halt, seit ich eben denken kann oder ja doch, also ich, wirklich, es fängt in der Grundschule quasi an, dass Freundinnen spielen wollten, wir wiegen uns alle und ich fand's Horror. Ich wollte mich nicht wiegen, weil ich wusste dann schon genau, dass ich mehr wiegen würde als die. Ich bin relativ groß, viele Freundinnen von mir sind relativ klein und zierlich. So hat sich das dann seit Anfang an eigentlich so durchgezogen, dass ich halt immer gedacht habe, warum sollte irgendjemand, wenn er offensichtlich auch andere Menschen zur Auswahl hat, die alle in meinen Augen schöner aussehen als ich, mich nehmen. Mhm. Und ja.
Hast du das deinen Eltern mal gesagt, dass du dich so fühlst?
Nicht so richtig, nee.
Nee. Gab es da Kommentare oder?
Über mein Gewicht? Nee. Nee.
Über deine Größe?
Nee, eher bestärkend, weil ich mich eher immer, weil ich relativ groß bin, immer eher kleiner gemacht habe. Meine Mutter ist genauso groß wie ich und hat immer gesagt, mach dich groß, mach dich nicht so klein, das ist nicht gut für die Haltung und so. Also das war eigentlich, ich habe mich eher, ich glaube, ich wollte meine Eltern nie, also ich wollte oft nicht diese Art von Unsicherheiten mit meinen Eltern teilen. Ich kann auch heute, ich bin ganz offen mit meinen Eltern, was so, ich sag denen, ja, ich gehe heute auf ein Date oder ja, ich sehe gerade irgendjemanden, aber ich kann nicht dann sagen, mir tat das ganz doll weh, als es wieder aufgehört hat. Ich sag dann, ja, es ist jetzt wieder vorbei. Mhm. Aber irgendwie kann ich nicht so gut denen sagen, was mir so doll weh tut irgendwie.
Wem kannst du das denn sagen?
Meinen Freundinnen.
Okay. Ich will jetzt auch nicht unnötig auf deinen Eltern rumreiten, ja. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, warum du, also da werden jetzt ganz, ganz viele Leute sagen, hey, ich erzähle sowas meinen Eltern auch nicht. Aber ich habe bei meinen Kindern total darauf geachtet, dass die so eine emotionale Offenheit lernen. Weil ich bin in unserer Konstellation bin ich die Ansprechpartnerin dafür. Den Vater gibt's ja nicht so richtig. Und dass sie das auch zum Ausdruck bringen können, ne? Dass sie so ein Vertrauen zu mir haben, dass die alles sagen können. Und das hat gut geklappt, so. Also, warum oder wie wurde bei euch zu Hause denn kommuniziert? Haben deine Eltern jemals über Gefühle gesprochen?
Ich glaube, dass also mein Vater ist bei uns der sehr emotionale Part, meine Mutter eher nicht. Und tatsächlich, also ich denke da gerade zum ersten Mal so richtig drüber nach, dass meine Mama ist eben eher nicht so emotional und lässt auch, also ich habe sie noch nie wirklich irgendwie weinen gesehen oder irgendwie so ihre Emotionen so sehr rauslassen sehen. Und ja, vielleicht habe ich deswegen auch gedacht, ich kann das ihr gegenüber nicht so. Ich kann schon auch vor ihr weinen und sowas, wenn es irgendwie um, weiß ich nicht, Überforderung mit, weiß ich nicht, Uni oder sowas geht, aber halt eben nicht so gut, so sehr tief emotionale Sachen wie eben Liebeskummer oder sowas.
Wie reagiert sie denn, wenn du weinst?
Also sie würde mich sie nimmt mich in den Arm, aber ich glaube, sie ist nicht so gut eben damit dann so die richtigen Worte zu finden vielleicht oder vielleicht auch ein bisschen überfordert mit der Situation. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, das bei uns auch im Rahmen der Trennung meiner Eltern und sowas öfter aufgekommen ist, dass eben auch bei meiner Mutter in der Familie wenig über Gefühle und über Zwischenmenschliches und sowas eben gesprochen wurde. Und sie das bei uns schon auf jeden Fall versucht hat, anders umzusetzen, indem, also sie hat immer gesagt, ihr wurde nie so richtig gesagt, ich hab dich lieb oder sowas. Und ich habe auch das Gefühl, dass das bei uns sehr viel stärker geworden ist seit der Trennung, dass sie mehr sowas verbalisieren kann. Aber sie tut sich auf jeden Fall schwer mit so Liebesbekundungen.
Und ist ja dann auch logisch, wenn sie aus so einem Umfeld kommt, wo das nicht gelernt wurde. Aber was halt bei Kindern passieren kann, wenn die sich wehtun oder sowas, ja, oder es innen wehtut und dann ein Elternteil sagt, ach komm, das ist nicht so schlimm oder das blutet ja gar nicht oder so, dass die Kinder sich trotzdem in ihren Bedürfnissen nicht ernst genommen fühlen. Mhm. Ne? Und das führt dann wiederum dazu, dass dieses nicht in den Bedürfnissen ernst genommen werden normal wird. Das ist der Normalzustand. Was wiederum dazu führen könnte, dass man zum Beispiel in Beziehungen es auch als normal empfindet oder ja, das ist eben das Level, auf dem man sich bewegt, dass die eigenen Bedürfnisse nicht gesehen werden und man sie selber auch nicht so genau eingrenzen kann und weiß, aha, hier wird was überschritten oder nicht bedient, was ich eigentlich brauche. Mhm. Also kann sein. Ne?
Ja, ja. Also wenn, dann würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass es aus der Richtung kommt, weil alle Männer in meinem so sehr näheren Umfeld, vor allen Dingen eben mein Papa und mein Bruder, sind wirklich, also ganz, ganz, ganz liebe, ganz feine Kerle. Und deswegen frage ich mich oder auch Freunde mich immer, du kriegst es so, so schön vorgelebt, warum suchst du dir genau das Gegenteil? Warum? Ja, wie gesagt, weil bei uns eben in der Familie eher mein Papa so der Emotionale ist und es auch nicht irgendwie, ich auch mit vielen Sachen eben, ich würde schon sagen, dass ich sehr ein Papakind bin und wir sind auch beide, mein Bruder und ich sind beide nach der Trennung bei meinem Papa geblieben. Mhm. Ja, und umso mehr ärgert es mich dann immer, dass ich immer denke, ich sehe ja um mich herum, was es auch für tolle Männer gibt. Warum finde ich dann immer die anderen gut?
Was passiert denn, wenn so ein toller Mann sich dir nähert?
Ich weiß nicht, was ein toller Mann dann ist. Ich weiß nicht, ob ich den erkennen würde.
Na, du hast gerade gesagt, du siehst, dass es tolle Männer gibt.
Ja, aber ich meine in Form von Freunden oder eben Familienmitgliedern.
Mhm. Aber findest du die dann langweilig?
Ja.
Mhm. Und was noch? Also langweilig und was stellst du dir vor? Was geht dann in deinem Kopf vor?
Ja, ich weiß nicht. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich optisch so einen Typ habe. Mhm. Aber trotzdem sind die, die sehr nett sind, meistens optisch nicht mein Typ.
Aha.
Also ich bin, die Typen, die ich gut finde, sehen zwar alle unterschiedlich aus, sind aber eben vom
Wesen Typen, her,
vom Wesen her ja, die gleichen. Aber leider ist es irgendwie bisher immer so gewesen, dass wenn jemand nett ist oder nett wirkt, dann ist er optisch nicht mein Typ.
Okay. Beschreib mal so einen Typen, der dein Typ ist. Hm. Also was bringt er an Charaktereigenschaften mit?
Der ist sehr, wirkt erstmal sehr selbstsicher, mhm. Ist irgendwie eher extrovertiert und laut und ja, weiß halt auch, was Frauen halt hören wollen, ist irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, hat irgendwie so ein, manche Männer haben einfach so eine Aura, so ein, sind halt irgendwie so ein bisschen, sind schlagfertig, sind irgendwie ein bisschen flirty, sind irgendwie, was mir nämlich sehr Spaß macht, ist irgendwie so ein Schlagabtausch an, ja, sich so ein bisschen zu
kabbeln.
Ja, ja, sowas.
Also im Grunde haben die Attribute, die du dir selber früher zumindest nicht zugeschrieben hättest. Laut, selbstbewusst, tada, hier bin ich. Mm. Sich in voller Größe zeigend.
Jein, weil ich würde sagen, alle Leute, die mich kennen oder meine Freunde, würden mich genau so beschreiben.
Aber ist es so, wie du dich fühlst? Das ist ja das Entscheidende.
Ich fühle mich so, sobald es, also solange es nicht um
Emotionen geht.
Ja, oder um eben Männer, die ich gut finde. Wenn ich weiß, das ist hier nur auf freundschaftlicher Basis, dann bin ich so.
Ja, aber dann, es zählt ja dann, wenn es richtig ans Eingemachte geht. So, und da dürfen die ran, die das haben, wo du einen Mangel hast.
Ja, genau.
Ja.
Weil ich dann denke, ich wie gesagt, warum sollte jemand überhaupt mich gut finden, wenn er auch jemand anderes nehmen könnte?
Mhm. Ja, was, wenn man dich so sieht und hört, zum Haare ausreißen ist, aber so ist es halt manchmal. Also es kommt ja nicht aufs Aussehen an, ne? Aber auf das innere Strahlen, das hast du total.
So. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich was mir sehr was mich sehr viel beschäftigt hat, ist es eben das Problem ist, das letzte halbe Jahr, ich kann noch nicht ganz einordnen, was da passiert ist, weil ich habe mich mit Sicherheit auch entwickelt und es könnte deswegen auch besser geworden sein. Aber ich muss ganz klar sagen, es liegt auch daran, dass die südafrikanischen Männer wesentlich einfach mehr so straightforward sind. Nicht wie ich das oft bei deutschen Männern wahrnehme, dass sie irgendwie sich entweder zu cool sind oder auch irgendwie nur ein bisschen awkward in der Ecke stehen. Die kommen einfach hin und sagen, sprechen dich an, reden mit dir. So, und dann fällt es mir eben auch viel leichter, schneller offen zu sein und irgendwie mit so in Interaktion zu treten und dann eben genau dieses lustig miteinander, flirty sprechen und sowas da einzusteigen, weil ich dann gar nicht von Anfang an, wie ich das bei deutschen Männern eben oft hatte in der Vergangenheit, mich so, oh Gott, findet er mich überhaupt gut? Oh Gott, nee, bestimmt gar nicht. Weil wenn jemand halt irgendwie, ja.
Ja, ja, klar. Na, man kriegt ja dann so einen Energieschub von außen, den kann man ganz prima für sich selber nutzen.
Genau, und das ist auf jeden Fall im letzten halben Jahr fiel es mir wirklich gar nicht schwer, Leute kennenzulernen, Männer kennenzulernen, insgesamt Menschen kennenzulernen. Und ja, deswegen, also mir ging es sehr, sehr gut im letzten halben Jahr. Aber mein Punkt ist, dass ich eben, obwohl ich eigentlich immer denke, warum sollte mich jemand nehmen, wenn es auch schönere Frauen gibt, es dann aber meistens eben auf eher nur was Körperliches hinausläuft. Und dann bin ich am Ende so verwirrt, weil das, womit ich eigentlich zufrieden bin, wer ich bin und ich weiß, ich kann lustig und locker und ich finde schnell immer Freunde, ich habe kein Problem damit, Leute kennenzulernen. Aber das, womit ich eigentlich okay bin mit mir,
spielt da keine
Rolle. Reicht dann nicht.
Ja.
Und dann reicht eben nur das Körperliche, wo ich dann immer denke, huch, ich dachte eigentlich, das wäre das, was andere Leute abschrecken würde.
Mhm. Das Ding ist natürlich, du lässt ja nach innen gar keinen rein. Das heißt, sobald jemand das Potenzial hätte, deine Seele zu knacken, ne, und all das zu sehen, was da drin ist, ich bin schüchtern, ich mache mich lieber klein, was, wenn ich nicht geliebt werde und so weiter, die werden dann als langweilig weggeschoben oder halt sofort aussortiert. Ich weiß nicht, was für eine Technik du da hast. Und du nimmst instinktiv die dir gar nicht gefährlich werden können, weil, ja, und das weiß man einfach eigentlich in der Rückschau, du lässt die ran, die dir nicht gefährlich werden können, weil sie sowieso nur vögeln wollen. So. Und das ist ein ganz, ganz total gängiger Mechanismus und es ist auch super einfach, weil du hast immer jemanden, auf den du es so ein bisschen schieben kannst, nämlich die Typen, ja, die sind alle nur so oberflächlich und so weiter. Und vermeidest damit so ein bisschen, nicht zwangsläufig dich in Frage zu stellen, weil ja, du hinterfragst ja schon, liegt es an mir und was könnte es sein. Aber du vermeidest halt so den Deep Talk mit dir selber, weil die emotionale Ebene nie berührt wird von dem Ganzen. Ne? Mhm. Auch dieser Gastbruder ist ja jemand, den willst du nicht, hast du ganz klar formuliert. Der hat alles, was du nicht willst. Aber warum gelingt es dir da nicht, eine Grenze zu setzen? Ne? Zu sagen, das ist jemand, der tut mir auf ganz vielen Ebenen nicht gut und ist ein beschissener Liebhaber. Es gibt also gar keinen Grund, sich mit ihm einzulassen. Und was hier fehlt, ist die Konversation darüber, was passieren würde, wenn jemand tatsächlich mal dein Herz erreicht. Ne? Was ist die große Angst? Wo liegt die große Gefahr, vor der du so Angst hast? Also, ja, normalerweise oder häufig haben Menschen Angst davor, entdeckt zu werden in dem, was sie sorgsam verbergen vor dem Auge der Öffentlichkeit. Nämlich, ich bin nicht so stark, wie ich tue. Ich bin nicht so mutig, wie ich tue. Ich habe Angst, dass man mich nicht liebt. Ich habe Angst vor Ablehnung und. Und ich traue mich nicht, meine Gefühle zu offenbaren. Und das Unangenehme daran ist, dass du das halt, du kannst das Jahrzehnte so weitermachen. Ne? Aber es ist halt irgendwann läuft man so emotional leer.
Und ich bin so genervt von mir selber.
Ja.
Hey. Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Wenn du mich um Rat fragst,
ich frage dich um Rat,
dann würde ich dir sagen, das sage ich dir hiermit, üb so eine Durchlässigkeit, eine emotionale. Das heißt, kleine Challenges, die man sich jeden Tag setzt, indem man Leuten, warte, ich muss kurz, Entschuldigung, also kleine Challenges, die man sich täglich setzt, indem man Menschen, denen man sich noch nie offenbart hat, Dinge erzählt oder mit denen teilt, die ein bisschen kribbeln, Angst machen. Ja? Zum Beispiel würde mir jetzt einfallen, deiner Mutter gegenüber Dinge sagen, die du ihr noch nie gesagt hast. Ja, bei deinem Vater ist es einfach, weil du weißt, der ist so durchlässig, der tut dir nicht weh und der liebt dich absolut und so weiter. Aber und deine Mutter liebt dich sicher auch absolut, aber da weißt du halt nicht so ganz genau, was passiert, wenn ich jetzt so richtig die Hosen runterlasse. Und ebenso im Dating-Bereich, ich würde jetzt wirklich, und das sage ich ja oft, weil ihr so schnell dabei seid zu sagen, nee, der nicht, ist gar nicht mein Typ, sondern wirklich jetzt ausschließlich darauf achten, wie emotional zugänglich ist jemand. Und der kann aussehen, dass du denkst, um Gottes Willen sieht aus wie bei Herr der Ringe oder was weiß ich. Aber nur darauf achtest, wie emotional durchlässig ist jemand und wie ehrlich ist jemand mit sich selber. So. Und mit solchen Leuten tatsächlich ganz stumpf, wobei stumpf ist es nicht, sondern sehr gefühlsintensiv, aber richtig gerade raus üben, dich zu zeigen und zu sagen, ich bin Caro, ich bin, meine größte Angst ist, dass jemand denkt, ich bin zu dick. Ja? Oder meine größte Angst ist, wenn ich nackt irgendwo rumstehe, dass jemand sagt, bäh, wie sieht denn der Bauch aus?
Ja.
Und so. Ne?
Ja.
Und indem du das tust, und auch wenn es sich das so ein bisschen bescheuert anfühlt, wirst du merken, dass dir keine Gefahr droht. Und die Angst, die wir so haben, die uns davon abhält, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen, die ist ja nur im Kopf. Ne? Unsere eigene Projektion von uns selber. So, und wenn du dich dem aussetzt, also in kleinen Schritten dieser Angst stellst, unabhängig davon, ob du dabei jemanden anlockst, mit dem Liebe möglich ist oder nicht, es geht hier nur ums Üben, dann wirst du irgendwann merken, ich habe seit einem Jahr nicht mehr mich vor mir selber versteckt. Und dann wird automatisch, und ich meine, du bist 26, du kannst das ja alle Zeit der Welt, ja. Dann wirst du eines Tages jemanden sehen, wo du merkst, ach, der meint mich und ich meine ihn.
Mhm.
So. Aber du musst es erst üben. Und das ist, finde ich, einfacher und geht schneller, wenn man es großflächig streut, indem du mit Leuten sprichst, mit denen du das so auf der Ebene vielleicht noch nie gemacht hast. Und wirklich so ein bisschen Soul-Searching begehst und sagst, was sind die Geheimnisse, die ich am meisten hüte eigentlich? Ja, Ängste, Sorgen und so weiter. Raus damit. Und es geht um diesen Lernprozess zu verstehen, dass wenn du dich zeigst, du erst dann gesehen wirst. Als Ganzes, nicht als Körper, mit dem man Sex haben kann. Ja, oder die man irgendwie rumzeigen kann oder so, sondern als Mensch. Und dafür musst du dich ja zeigen lernen.
Ja. Ja, ich wünschte nur, ich wäre dann auch mal okay damit, meine Zeit, also ich bin wirklich okay mit mir selbst, sobald der, also solange der Vergleich, der direkte Vergleich mit anderen nicht da ist. Ich kann auch gut mit mir selber Zeit verbringen und so. Aber ich brauche eben immer jemanden, selbst wenn ich gerade keinen
Partner oder
Partner
so.
Oder ja, wie man Affäre, heute so ja. schön sagt, Situationship,
ja.
habe, brauche ich immer irgendjemand, der mich im Kopf beschäftigt hält. Mhm. Ich habe eigentlich selten Momente, in denen es nicht gerade mindestens ein bis, weiß ich nicht, 4, 5 Typen gibt, die irgendwie in meinem Kopf rumspuken oder die wieder in meinen Nachrichten auftauchen und dann eben immer wieder alles so ein bisschen durcheinander werfen. Und was ich eben lernen möchte, ist, wie ich es schaffe, bei Sachen, die ich eigentlich schon beendet habe, die aber immer wieder auch ankommen, zu sagen, nein, nicht mehr. Das ist nicht gut genug für mich. Und das habe ich schon alles durchgemacht und auch schon lange genug. Und dann wirklich dabei zu bleiben. Ich habe schon ganz oft Leute entweder blockiert, weil sie einfach es nicht auch, ich habe gesagt, das ist hiermit beendet, ich möchte das nicht mehr. Die dann aber trotzdem einfach nicht aufhören zu schreiben, die ich dann blockiere und dann in schwachen Momenten eben doch wieder entblockiere, wenn ich mich dann eben doch gerade mal wieder alleine fühle oder das Gefühl habe, da ist gerade niemand anderes, der mich im Kopf busy hält.
Weißt du, wofür du die brauchst?
Wofür?
Um dich von dir selber abzulenken.
Ja.
Wenn du ständig so einen Wanderzirkus um dich rum hast, ja, an Typen, die du anschreiben kannst, die dich anschreiben und so weiter, verhinderst du damit auf ganz elegante Weise, dich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was wir gerade besprochen haben, ja. Nämlich mal zu gucken, wo eigentlich, ja, was im Keller so los ist. Und manche nehmen Drogen, wie dein Ex-Freund, um das zu verhindern. Andere daten wie verrückt oder haben halt many situationships um sich rum. Andere machen wahnsinnig viel Sport. Wieder andere haben Aufräumzwang und so weiter und so weiter. Es gibt Millionen Varianten, wie man sich von der wirklichen Arbeit abhalten kann. Und deine ist halt diese. So. Das kann man aber auch lernen. Ja, und du siehst, merkst es ja schon, du musst dir dann einfach tatsächlich Routinen reinhämmern, die sagen, ach, guck mal, jetzt versuche ich mich wieder abzulenken von dem, was eigentlich nötig wäre. Lass mal überlegen, was das getriggert hat, dass ich den schreiben muss. Ich gebe gerade einen Kurs online zum Thema emotionales Essen, genau der gleiche Mechanismus. Ne? Gefühle, die nicht gefühlt werden sollen, werden weggedrückt durch ja, Essen, Dating und so weiter. Also, was triggert gerade dieses Bedürfnis, dem zu schreiben oder ihn entzublockieren oder was weiß ich. Nehmen wir mal so einen blockierten Typen. Den entzublockieren, wenn man denkt, ach Mensch, der David, so schlimm war er eigentlich gar nicht. Was macht er eigentlich? Ob der jetzt eine andere gefunden hat und so weiter. Anstatt das dann zu machen, wäre gut zu merken, dass du es machen willst und dann sofort in die Reflexion zu gehen und zu überlegen, was ist gerade passiert oder was fühle ich in diesem Moment, dass das nötig macht. Also Einsamkeit, Ablehnung, Stress, ja, nicht genug zu sein, die Uni vielleicht nicht zu schaffen, Zukunftsängste und so weiter und so weiter. Ne? Kannst dir aufschreiben, aha, wollte David entblockieren, Ursache, fühle mich wahnsinnig alleine, es ist Sonntag, es ist schrecklich, ich kann nicht mit mir alleine sein. Wie fühlt sich das eigentlich an? Mhm. Wo sitzt dieses Gefühl? Was macht es mit mir? Und dann da wirklich wie in so eine Meditation in das Gefühl reinzugehen und damit zu sitzen, zu warten. Zu merken, ah, es passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich das spüre. Ja, da kann man auch irgendwann feststellen, dass du gar nicht einsam bist.
Das weiß ich auch eigentlich.
Genau, du musst es aber fühlen.
Ja.
So. Und dann ist der Moment, wo du das für eine gute Idee gehalten hast, David zu entblockieren, wieder vorbei. Stell dir das ein bisschen vor, als wärst du total besoffen und würdest deinem Ex schreiben wollen. In dem Moment kommt es dir wie eine gute Idee vor.
Ja.
Am nächsten Morgen aber bist du froh, dass du es nicht gemacht hast. Und genau so ist es auch. Also die Gefühle, die du wegdrücken willst damit, ja, und das ist immer ja, so Ablenkungsmanöver, die musst du fühlen lernen. Und wenn du dann noch anfängst, dich zu teilen, dann bekommst du irgendwann etwas, das nennt sich Grenzen. So.
Ja.
Und Grenzen sind dazu da, dass jemand anderes sie nicht übertritt, ohne dein Einverständnis. Ne?
Ja.
So, wie zum Beispiel diese blockierten Typen, das ist eine Unverschämtheit. Wenn du sagst, du möchtest das nicht, dann muss das jemand respektieren. Ne? Und wenn er es nicht tut, ist der direkt aussortiert.
Ja, nur wie schaffe ich das? Das ist nämlich zum Beispiel genau gestern Abend. Mhm. Ich habe endlich es wieder geschafft, jemanden aus meiner Vergangenheit zu blockieren. Der ist einfach nicht, der schreibt mir jeden zweiten Tag. Und ich habe dem schon ganz oft gesagt, bitte, bitte lass es. Bitte. Ich hab dir schon auch öfter auch auf unterschiedliche Arten und Weisen im direkten Gespräch als Nachricht und so weiter gesagt, dass ich das nicht mehr möchte. Habe ich ihn, und er hat es nicht hören wollen, dann habe ich ihn jetzt bei Instagram blockiert.
Ja.
Dann hat er mir gestern bei WhatsApp geschrieben und schreibt mir, hast du mich bei Instagram blockiert? Sag mir doch wenigstens, warum. Ich so, habe ich schon tausendmal.
Ja.
Aber ich schaffe, also ich habe auch nicht zurückgeschrieben, ich will auch nicht zurückschreiben. Wahrscheinlich werde ich ihn jetzt bei WhatsApp blockieren, aber ich denke dann immer gleich, oh Gott, wie fühlt sich denn jetzt diese Person? Jetzt sitzt sie da und dann muss ich jetzt da zurückschreiben und will dem eigentlich nochmal wieder sagen, warum nicht. Aber er hat es eigentlich gar nicht verdient, dass ich es ihm noch das 500.000. Mal sagen muss.
Also ja, seine Entgrenztheit ist überhaupt nicht dein Problem. Ne? Darum, du kannst, wenn du das höflich ankündigst, ist das völlig in Ordnung. Ja, vor allem, wenn jemand Grenzen dauerhaft missachtet. Und wahrscheinlich ist es zweierlei. Mann, was ist denn heute los? Also erstens ist es natürlich immer wie so ein kleiner Adrenalinkick, dass jemand so unbedingt Kontakt mit dir haben will, ne, dass er sogar diese Grenze überschreitet. Das ist, kann man auch süchtig danach werden. Und zweitens ist es wahrscheinlich auch ja, so ein latentes, eine Mischung aus People-Pleasing und einem Helfersyndrom, dass du denkst, ohne dich wird der Mann zu Staub zerfallen, ne, und in die ewige Traurigkeit stürzen, was du ja bei deinem Ex-Freund auch gut gelernt hast. So. Also darum ist es so wichtig, gerade für Menschen wie dich, eigene Grenzen zu erkennen und dann auch dabei zu bleiben. Ne?
Genau, dabei zu bleiben, weil ich das war eine ganze Zeit lang wirklich ein Problem, dass mir das genau bei dem Typ, der hat wirklich oft Grenzen missachtet, die ich habe gesagt, ich möchte das und das nicht. Er hat mir nicht mal zugehört, hat die Grenzen trotzdem überschritten. Und dann fühle ich mich danach wieder schlecht. Aber dann sagen alle meine Freunde mir, lass das nicht mit dir machen. Warum lässt du das immer wieder mit dir machen? Und dann versuche ich mir das wirklich, wirklich aktiv zu sagen, aber in der Situation denke ich dann immer, also schlimm finde ich das gar nicht.
Ja, weil da eine ganz, ganz große Angst ist, nicht geliebt zu werden.
Ja.
So, und du bist bereit, dir das wirklich aus dem Bodensatz zu holen.
Ja.
Weil du kein Empfinden für deine eigenen Grenzen hast. So, und darum musst du erstmal ein bestimmtes Niveau einziehen, was nicht unterschritten werden darf. Weil das ist natürlich eklig.
Ja.
Damit spielt man nicht. Das fasst man gar nicht an. Ne? Wartet man, bis der Regen das wegwäscht. So, eklig. Das muss dir bloß klar werden. Und das merkst du, wenn du dich tatsächlich mit deinen eigenen Gefühlen intensiver auseinandersetzt. Und dafür musst du lernen, die auszuhalten und zu spüren. So. Mhm. Das bedeutet eigentlich ja erstmal gar nicht daten und nicht mit Typen schreiben, dich nicht voll quatschen lassen und so weiter. Ne? Sondern das Aushalten, dass du dann in so eine Notsituation gerätst, gefühlt, die sagt, oh Gott, niemand wird mich lieben, ich werde nie jemanden finden, ich werde für immer einsam sein und bla bla bla.
Ja, da hat die Gedanken gibt's.
Ja, klar. So. Und aber zu verstehen, dass das nur Gedanken sind und nicht Realität, darauf kommt es jetzt an. Also das wirklich nicht nur eine Woche, sondern lange, lange zu kapieren, dass es wirklich so ist und dass du dich mit den Falschen ablenkst, die ganze Zeit, die den Raum nehmen für den Richtigen. Ja.
Ja.
So. Und genau. Mach das. Halt das aus. Sitz damit. Schreib dir auf, was deinen Kontaktwunsch zu so Bodensatz getriggert hat. Und dann irgendwann wirst du merken, dass das plötzlich nicht mehr gut genug ist. Dann weißt du, dass du eine Stufe höher bist. Und dann noch eine und noch eine, noch eine. Und irgendwann wirst du merken, ach, guck mal, wenn sich jemand in einer bestimmten Art verhält, dann ist es nicht, verläuft es nicht parallel mit meinen Bedürfnissen und Gefühlen. Und darum werde ich dort keine Energie investieren.
Nur woher weiß ich, also weil ich denke manchmal so, der ist ja, das ist ja wieder eine neue Person. Die könnte ja diesmal könnte es ja anders sein. Diesmal könnte es ja gut sein.
Ja, aber du hast ja überhaupt keinen Filter. Darum musst du erstmal diesen Filter lernen. Mhm. Und mach dir wirklich keine Sorgen. Es gibt 9 Milliarden Menschen da draußen bald. Du wirst schon einen finden. So kompliziert ist es nämlich eigentlich nicht. Du hast jetzt bloß überhaupt keinen Blick für das, was du brauchst. Und darum ist jeder gut genug. Jeder hat das Potenzial.
Mhm.
Und das ist natürlich haarsträubend.
Mhm.
Auch was deinen Energiehaushalt anbetrifft. Ne? Also, stell dir vor, du bist jetzt so ein großes, fettes Nudelsieb. Du musst aber so ein kleines Haarsieb werden. Und das geht nur, wenn du dir Zeit für dich nimmst und genau hinguckst. Dann auch nicht gerade an Sonntagen, Sonntage sind super für sowas, dann sagen, schnell Freundinnen, lass uns alle treffen, sondern nee, ich bleibe jetzt mal hier sitzen und merke, dass ich gerade alleine bin und Panik kriege. Wo sitzt das? Wie fühlt sich das an? Wodurch ist es ausgelöst? Ist es überhaupt Realität? Und so weiter.
Hm.
Ne? Es ist kleinteilig, aber das kann man lernen.
Möchte ich lernen.
Yay! Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Paula. Danke.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Bis bald. Yeah.